führt. Durch die Wüste zum verheißenen Land. Und unterwegs durch diese Wüste erschien Gott seinem Volk und ließ sein Volk seine Herrlichkeit wahrnehmen. Er traf sein Volk in der Wüste und vor allem sprach er am Berg Sinai mit Mose und gab Mose alle die Einzelheiten dieser Stiftshütte, die wir hier in Modellform haben. So, es hat zu tun mit einer buchstäblichen Offenbarung Gottes in unserer Weltgeschichte. Und das zuerst macht diesen Bau eine fast einzigartige Angelegenheit der Weltgeschichte. Das ist kein beliebiger Bau, sondern er ist eine Offenbarung Gottes in der Geschichte. Und Gott sprach zu seinem Volk. Und ich möchte, dass wir lesen aus dem zweiten Buch Mose und Kapitel 25. Zweiter Buch Mose, Kapitel 25. Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber und Bronze, Violetter und roter Purpur, Karmisenstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk, Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und die Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Also hier ist die Aufgabe, die Mose direkt vom Herrn bekommen hat. Rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen, von jedem, dessen Herz ihn antreibt. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und so vor allem war die Stiftshütte damals die Wohnung Gottes. Und buchstäblich damals wurde die Stiftshütte hier hinten innen erfüllt mit der Heiligkeit, mit der Herrlichkeit der heiligen Gegenwart Gottes. Und die erste Sache, die wir verstehen müssen, ist, dass diese Stiftshütte war die Wohnung Gottes damals in der Wüste. Sofort taucht eine große Frage auf. Wo wohnt Gott eigentlich? Wo wohnt Gott eigentlich? Wenn man die Frage damals gestellt hatte, dann hätte man zunächst einmal zumindest gesagt, Gott wohnt dort in seiner Wohnung in der Stiftshütte. Aber wussten sie nicht, fragst du, dass Gott nicht in Gebäuden wohnt? Ja, das wussten sie. Und auch wenn diese tragbare Stiftshütte später zum Tempel wurde, auch dann sahen die Leute deutlich, dass Gott ist nicht begrenzt in Gebäuden, die mit Händen gemacht worden sind. Wo wohnt Gott? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir nicht nur heute Abend stellen werden. Gott wohnt damals in der Stiftshütte. Aber sogar ganz am Anfang dieser Beschreibung ahnen wir, dass es noch etwas mehr zu dieser Stiftshütte gibt. In Vers 9 von Kapitel 25 lesen wir: Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Und diese Mahnung wird ständig wiederholt in der schriftlichen Beschreibung. Zum Beispiel Kapitel 25 und Vers 40. Und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das heißt, Gott zeigte dem Mose etwas. Er zeigte ihm ein Urbild, und nach diesem Urbild musste alles konstruiert werden. Haargenau. Warum war das wichtig? Wenn wir zum Neuen Testament kommen, greift der Verfasser des Hebräerbriefes diesen Begriff wieder mal auf. Und wir lesen zunächst einmal in Hebräer Kapitel 8 und Vers 1. Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, das heißt das Hauptthema des Hebräerbriefes überhaupt, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird bestellt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser, das heißt der Herr Jesus Christus, etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf den Berge gezeigt worden ist. Also hier sagt der Verfasser des Hebräerbriefes, dass die Stiftshütte und später der Tempel und der Gottesdienst, der dort stattfand, sind Abbild und Schatten von himmlischen Dingen. Mose war oben auf dem Berg Sinai. Gott hat ihm ein Urbild gezeigt. Und er musste haargenau nachbauen, was er gesehen hatte, weil was er gesehen hat, waren himmlische Dinge. Und er musste das abbilden. Und so haben wir zwei sehr wichtige Begriffe, dass die Stiftshütte ein Abbild ist. Das heißt, es bildet etwas ab. Zweitens, dass sie ein Schatten ist. Und das kann uns vielleicht zunächst ein bisschen überraschen, weil ein Schatten ist weniger detailliert als die Wirklichkeit, das durch den Schatten vorkommt. Wenn man mein Schatten sieht, man kann vielleicht erkennen, dass oben gibt es nicht so sehr viel. Friseurartig, meine ich. Man kann vielleicht erkennen, dass ich Brillenträger bin von einem Schatten. Aber nicht so sehr viel mehr. Das heißt, ein Schatten bedeutet, dass hinter dem Schatten existiert eine noch detailliertere Wirklichkeit. Und dann ist es spannend, weil hier haben wir ein sehr detaillierter Schatten. Und der Verfasser des Hebräerbriefes weist darauf hin, dass er hätte über jeden Teil was sagen können. In Kapitel 9 haben wir eine lange Liste, eine Beschreibung von den Teilen der Stiftshütte. Und dann sagte er zu den Hebräern, von welchen Dingen, Vers 5b, Kapitel 9, jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Also die erste Sache zu begreifen ist, zuerst kommt das Urbild und dann kommt dieser Nachbau, dieses Abbild und Schatten von himmlischer Dinge. Wo wohnt Gott? Ist wieder mal meine Frage. In der Stiftshütte. Ja, aber sagst du, wohnt er nicht auch im Himmel? Sicher. Und so wir sehen, dass in dem Hebräerbrief wird direkt gesagt, dass dieser Schatten ein Schatten von Himmel selbst ist. Dürfen wir das genau merken in Kapitel 9? Zu allen diesen Begriffen werden wir zurückkommen im Laufe der Zeit. Aber es ist wichtig, am ersten Abend einige der Grundbegriffe so etwas geläufig zu machen. Wir lesen in Kapitel 9 des Hebräerbriefes, Vers 23. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge, dort wird es wiederholt, hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Ein Gegenbild des Wahren. Hier kommt noch ein Begriff. Christus ist nicht in ein solches Heiligtum. Offensichtlich ist dieses Heiligtum mit Händen gemacht. Sondern Christus ist in den Himmel selbst gegangen, 24b, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. So, hier merken wir eine Ausdehnung, vielleicht besser eine Kontraste. Diese Stiftshütte damals war buchstäblich eine Wohnung Gottes, aber war nicht die ganze Wahrheit über den Begriff Wohnung Gottes. Dieser Begriff ist ein viel größerer Begriff und so haben wir einen Schatten, aber von dem Schatten können wir sehr viel lernen. Und das finde ich zumindest sehr verheißungsvoll, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte mehr über den Himmel lernen. Du auch. So, es heißt direkt, dass das ein Schatten ist vom Himmel. So, wir haben die Möglichkeit, anhand dieser Stiftshütte etwas über den Himmel zu lernen. Vielleicht kann es uns helfen, an die Stiftshütte als eine Art Denkmodell zu denken. Das uns helfen kann, uns zu orientieren. Etwa wie eine Landkarte. Eine Landkarte ist nicht dasselbe als die Wirklichkeit. Ich habe eine Landkarte von Rothenburg und ich schaue und ich sehe auf dieser Landkarte die Stadtplan und Mauer und so weiter und so fort. Wenn ich nach Rothenburg komme, natürlich ist die Wirklichkeit nicht dasselbe wie diese Landkarte. Wäre verrückt so zu denken, aber die Landkarte hilft mir, mich in der Wirklichkeit zu orientieren. Aha, dann bin ich bei diesem Tor, dort ist die Mauer, das muss die Hauptstraße und so weiter. So die Landkarte hilft uns zu orientieren. Ein Foto zum Beispiel hilft uns, eine Person zu erkennen. Das Foto ist nicht dasselbe wie die Person. Aber das Foto ist sozusagen ein Modell, ein Denkmodell, das uns hilft, diese Person irgendwie uns vorzustellen, damit wir sie erkennen, wenn wir sie treffen. Und so hier haben wir ein Schatten und Abbild, das uns helfen kann, uns zu orientieren. Wo wohnt Gott? In der Stiftshütte, im Tempel. Gott wohnt im Himmel, aber es ist noch komplizierter, nicht wahr? In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, nicht wahr? Und es ist noch komplizierter. Ist es nicht wahr, dass Gott in dir wohnt? Wenn du wiedergeboren bist? Ist es nicht wahr, dass Gott wohnt in seiner Gemeinde? Wo wohnt Gott? Schau mal, sie ist eine sehr interessante und wichtige Frage. Und wir werden mal sehen, dass in der Bibel, hier haben wir einen Schatten, der uns helfen kann, alle diese verschiedenen Niveaus zu verstehen, nicht nur die erste Stufe. Gott hat, wie wir oft tun mit Kindern, Bilder benutzt, um seinen Kindern zu helfen, seine Wirklichkeit zu verstehen. Also das ist eine Seite der Sache. Wir haben eine Wohnung für Gott. Aber wenn wir zu dieser Wohnung kommen und genau betrachten, wir sehen, dass es mehr wie eine Wohnung ist. Gehen wir zurück, 2. Buch Mose und Kapitel 25. Das erste Möbelstück der Stiftshütte, das wir hier finden, ab Vers 10 bis Vers 22, ist die Bundeslade mit der Deckplatte. In diesem Heiligtum gab es die Bundeslade. Und hier haben wir ein Modell der Bundeslade. Die Bundeslade war eine Kiste aus Holz mit Gold überzogen. Und auf diese Kiste war ein wunderschöner Deckel. Dieser Deckel auf einem Stück soliden Gold. Und oben auf dem Deckel, ein Stück mit dem Deckel, waren zwei Cherubim-Figuren. Die Cherubime waren lebendige Wesen. Die kommen erst ganz am Anfang vom 1. Buch Mose vor, in Zusammenhang mit Gottes Gericht. Sie verteidigen den Baum des Lebens und sagten, dass der Mensch durfte von diesem Baum nicht mehr essen. Die erscheinen in der Bibel immer wieder in Zusammenhang mit Gottes Thron. Weil diese Bundeslade war ein symbolischer Thron Gottes. In der Bundeslade
waren mehrere Dinge, aber am wichtigsten waren die zwei Bundestafeln,
wo die 10 Worte oder die 10 Gebote mit dem Finger Gottes aufgeschrieben worden sind. So, wenn wir an dieses Gesetz denken und merken, dass das Gesetz für Israel die Basis eines Bundes war, das heißt, Gott schloss einen Bund mit seinem Volk. Er wollte ein Verhältnis haben mit seinem Volk. Und die Basis des Bundes war dieses Gesetz. Das Gesetz war nicht der Bund. Ein Bund ist ein Verhältnis, ein Vertrag. Das Gesetz war die Basis des Bundes. Und so haben wir Gottes Gesetz und Gottes Gericht. Die Cherubime, Symbole von Gottes Gericht, das heißt Gottes Thron. Und Gottes Gesetz beschreibt, wer Gott ist und was er von seinem Volk verlangt. Und das erste Möbelstück, das ausführlich beschrieben wird in diesem Text, ist die Bundeslade. Und fast am Ende der Beschreibung lesen wir vom Zweck der Bundeslade. Vers 22. Und dort werde ich mit dir zu erkennen geben. Und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Dort werde ich zu erkennen geben. Dort werde ich zu euch reden. Die Bundeslade war ein Treffpunkt zwischen Menschen und Gott. Und so, dadurch kommen wir zu einem zweiten Begriff. Der erste Begriff war, die Stiftshütte war die Wohnung Gottes. Aber Gott wollte nicht bloß mitten in dem Volk wohnen, er wollte mit dem Volk reden und mit dem Volk ein Verhältnis haben und das Volk treffen. Oh, das ist ein kolossaler Begriff. Wenn diese Stiftshütte mir helfen könnte, mehr von der Möglichkeit, Gottes Reden zu hören, mehr von der Möglichkeit, mit Gott zu treffen, dann will ich diese Stiftshütte studieren. Hier ist keine spekulative Sache, sondern buchstäblich in der Geschichte sprach Gott hier seine Herrlichkeit zu seinem Volk und sagte, dort werde ich euch treffen. Aber das war ein riesiges Problem. Weil wenn wir überhaupt einen Begriff von der Heiligkeit Gottes haben und wir die 10 Gebote lesen, sieht jeder sofort ein, dass er oder sie diese 10 Gebote nicht eingehalten hat. Und so taucht sofort die riesige Frage auf, wie kann ein Mensch Gott treffen? Kann der Mensch ein Verhältnis mit Gott haben? Und so gab es eine vollkommen andere Dimension zu der Stiftshütte damals. Und diese Dimension lesen wir in 2. Mose 29 diesmal. 2. Mose 29, Vers 38. Und dies ist es, was du auf dem Altar darbringen sollst. Täglich 2 einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer. Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen und das zweite Lamm sollst du zwischen den 2 Abenden darbringen. Dazu ein Zehntel mit einem Viertelchen Öl aus zerstoßenen Oliven gemengt. Und als Trankopfer ein Viertel hin Wein zu dem einen Lamm. Das andere Lamm aber sollst du zwischen den 2 Abenden darbringen, wie bei dem Morgenspeisopfer. Und bei seinem Trankopfer sollst du es dabei halten, zum wohlgefälligen Geruch. Ein Feueropfer für den Herrn, als ein regelmäßiges Brandopfer für all eure Generationen. Am Eingang des Zeltes der Begegnung vor dem Herrn, wo ich euch begegnen werde, um dort zu dir zu reden. Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich, der Herr, ihr Gott. Also hier lesen wir von einer ganzen Reihe von Sachen, von einer ganz Reihe von Opfern. Und dadurch lernen wir, dass hier handelt es sich nicht bloß um eine Wohnung für Gott, sondern um der Weg zu Gott. Es handelt sich um einen Weg zu Gott. Gerade weil die Menschen das Gesetz nicht eingehalten haben, musste Gott, wenn überhaupt ein Verhältnis möglich wäre, müsste Gott einen Weg vorbereiten, wodurch das Volk zu ihm kommen könnte. Und der Weg war ein faszinierender Weg. Wir sehen hier, und wir haben es schon gelesen, dass diese Stiftshütte ein Eingangstor hat. So schön, dass man dieses Eingangstür von Ferne sehen konnte. Es war irgendwie eine anziehende Tür. Gott wollte sein Volk willkommen heißen. Er wollte sie anziehen, zu ihm zu kommen. Aber wenn man durch diese Eingangstür geht, findet man unterwegs in die Gegenwart Gottes, findet man gewisse Geräte, gewisse Möbelstücke. Und bei weitem das größte Stück ist das Brandopferaltar. Und dort wurde geopfert, vor allem Morgen und Abend. Ein ganzes Tier wurde dort verbrannt. Was viel schwieriger ist, als ein Tier zu braten. Ein Tier wurde verbrannt als Symbol der Hingabe des Volkes Gott gegenüber. Und regelmäßig würden Lämmer gebracht, hier sind welche, würden Lämmer gebracht und dort geschlachtet, als Brandopfer, als Sündeopfer. Es gab eine ganze Vielfalt von Opfern. Warum? Weil das Volk nicht vollkommen war. weil das Volk sündhaftig war. Und Gott hat eine Vorbereitung damals gemacht, damit das Volk zu ihm kommen durfte. Dann gab es nicht nur ein Brandopferaltar, wo geopfert wurde, es gab ein Waschbecken. Dieses Waschbecken war voll mit Wasser und besprach Reinigung. Wie heutzutage, wenn ich zu einem Haus komme, wie ich heute es gemacht habe, merke ich eine Fußmatte vor der Tür. Und ich sehe die Bedeutung sofort. Ich schaue meine Füße an, mache mich sauber und gehe hinein. Ich sehe, dass der Bewohner dieses Hauses will nicht, dass einer in sein Haus kommt mit schmutzigen Schuhen. Hier ist Gottes Fußmatte. Gott will keine schmutzigen Leute in sein Haus. Er will, dass sie sich reinigen. Es war damals wichtig, aber es ist auch heute wichtig. Wir werden sofort erfahren, dass dieses Schatten und Abbild sehr viel für uns heute zu sagen hat. Aber eine Sache, die ständig betont wird, ist, dass es nicht nur Ähnlichkeiten gibt zwischen damals und heute, sondern Gegensätze und Kontraste. Was meine ich dabei? Dies ist so wichtig, dass wir das mehrmals wiederholen werden. Damals gab es Opfer, blutige Opfer, ständig, jeden Tag, zumindest morgens und abends, und eine Vielfalt von privaten Opfern dazwischen. Ständig. Das Geruch muss furchtbar gewesen sein in der Nähe des Brandopferaltars. Damals gab es Opfer. Und für uns? Es gibt Opfer. Aber ein großer Unterschied ist, dass was blutige Opfer angeht, das Opfer Jesu Christi war ein für allemal. Hier würde die Opferung, der Vorgang, immer wiederholt, nie aufgehört. Fast der größte Punkt, den der Hebräerbrief macht, ist, dass Christus ist ein für allemal gestorben. Die Wichtigkeit davon werden wir morgen sehen. Also Ähnlichkeit, Opfer, Opfer. Kontraste, viele Opfer, immer wiederholt dieselben blutigen Opfer, aber bei Christus ein für allemal geopfert. Damals gab es einen hohen Priester, der ein Mensch war, nur ein Mensch. So wurde er alt und dann starb er und wurde durch einen anderen ersetzt. Und so ein ganzer Stamm von hohen Priestern durch die Generationen hindurch. Nur Menschen. Der Hebräerbrief sagt, dass wir einen hohen Priester haben. So damals ein hoher Priester, in Christentum ein hoher Priester. Aber mit einem riesigen Unterschied. Unser hoher Priester ist Mensch, aber nicht nur Mensch. Er hat ein unzerstörbares Leben. So, Ähnlichkeit, hoher Priester gab es damals. Wir haben einen hohen Priester. Aber es gibt eine Kontraste. Und was wir feststellen werden, ist, dass oft im Hebräerbrief wird die Kontraste betont, um uns auf unserem Glaubensweg zu helfen. Weil alle von uns sind unterwegs zu Gott, nicht wahr? In mehreren Sinnen. In einem Sinn haben wir ihn schon erreicht, nicht wahr? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagte Christus. Und diese Jungen damals haben mit Bewunderung plötzlich erkannt, in diesem Saal in Jerusalem, dass sie schon den Vater erreicht hatten. Das hat sie voll Ehrfurcht gemacht. Aber in einem anderen Sinn sind wir unterwegs, nicht wahr? Wir wollen Gott besser kennenlernen. Und hier war dieses Volk durch die Wüste unterwegs. Und das Volk war ein erlöstes Volk. Erlöst durch das Passahlamm, geschlachtet in Ägypten, unterwegs zum verheißenen Land. Das Volk hat Gottes Kraft erfahren. Er hat Wunder getan auf Ägypten, die Plagen. Er hat sie durch Macht und Kraft durch das Rote Meer geführt. Und trotzdem, als es schlimm wurde in der Wüste und das Volk fing an, hungrig zu werden, tauchte die Frage auf, ist Gott wirklich mit uns oder nicht? Kennst du die Erfahrung? Oder gehört das nur zu den Israeliten damals? Wir blicken auf die Vergangenheit und wir sehen, ja, Gott war dort tätig und dort, aber irgendwie hat das Leben eine Wende genommen und jetzt, wo ist Gott? Das war die Frage. Wenn man den Kontext in 2. Buch Mose liest, wird man sehen, dass das gerade die Situation war, als Gott kam und sagte, ihr wollt wissen, wo ich bin, ich komme mitten unter euch. Und ich gebe euch, ich lasse euch für mich ein Heiligtum bauen, dort werde ich mit euch wohnen. Aber nicht nur das. Er gab ihnen ein Gottesdienstsystem, ein Opfersystem, Einrichtungen, ihnen zu helfen, näher zu Gott in ihre Erfahrung zu kommen. Er wollte sich ihnen offenbaren, seine Herrlichkeit zu zeigen. Und das hat er durch die Stiftshütte getan. Aber nicht bloß das. Er hat ihnen hohen Priester gegeben, ihnen zu helfen in ihren Glaubensweg. Wir haben einen hohen Priester, sagt der Hebräerbrief. Jesus Christus. Und eine Frage, die durch die Stiftshütte beantwortet wird, ist vielleicht eine der wichtigsten Fragen, die es überhaupt gibt. Hier bin ich unterwegs. Himmel ist noch nicht. Ich bin noch nicht in jener Wohnung Gottes, die mir versprochen ist. Wie ist es unterwegs? Wie ist es unterwegs? Was für Fürsorgen hat Gott uns gegeben? Und das Interessante ist, dass alle diese Fürsorgen damals haben Gegenbilder, auch heute. Daher musste Moses sehr, sehr sorgfältig dieses Gebäude bauen, weil es ein Abbild war von himmlischen Dingen. Wir dürfen nie vergessen, dass der Gott des Alten Testamentes derselbe Gott ist wie im Neuen Testament. Und daher können wir sehr viel anhand dieses Denkmodells, dieser Landkarte, dieses Fotos lernen über himmlische Dinge, über geistliche Dinge und über unseren Weg zu Gott. Ich betone das in diesem ersten Vortrag, weil unsere Betrachtung der Stiftshütte wird eine sehr, sehr praktische Seite haben. Es geht nicht bloß um gewisse theologische Theorien, wie man das verstehen kann, sondern es geht um lebensnotwendige Dinge, die ich jetzt heute nötig habe. Und es ist kein Zufall, dass der Verfasser der Hebräerbriefes schrieb zu Leuten, die unter großem Glaubensdruck waren. Und ihre größte Schwierigkeit war, ihr Bekenntnis, ihr christliches Bekenntnis festzuhalten. Es war ein Problem damals. Es war ein Problem in der Wüste. Manche Leute sagten, gibt nichts in der ganzen Sache. Wir wollen nach Ägypten zurückkehren. Die ganze Sache ist eine Fantasie von dieser Mose. Und wir sind verrückt gewesen, ihm zu folgen in dieser Wüste. So gingen sie, sie wollten zurückgehen. Heute? Der Glaube ist unter Druck, nicht wahr? Wo ist Gott? Gibt es einen Gott überhaupt? Manchmal ist unser persönlicher Glaube tief Enttäuschung durch ein gescheitertes Verhältnis, durch Versagen irgendwo. Vielleicht ein Ehepartner gestorben, vielleicht Kinder, die weg vom Herrn gegangen sind, vielleicht Schmerz im Herz, dass wir gar nicht mit anderen diskutieren dürfen. Die Frage ist, wo ist Gott? Ist er mit uns oder nicht? Das war gerade die Frage von den Israeliten damals. Ist Gott mit uns oder nicht? Und so, es ist meines Erachtens eine sehr aktuelle Fragestellung. Und es geht um äußerst praktische Dinge in dieser Stiftshütte. Aber wir möchten heute Abend erstens nicht zu lang sein, weil einige Leute sind vom Nordpol hierher gereist. Nicht zu lang sein, aber nur ein paar gründliche Punkte machen. Und dann werden wir in der Morgenfrische weitermachen. Die Stiftshütte, wie wir gesehen haben, ist ein Abbild und Schatten von himmlischer Dinge. Aber an und für sich selbst ist und war die Stiftshütte eine Offenbarung Gottes damals in der Wüste. Das heißt, ein Teil Gottes Redens in die Welt hinein. Und so hat etwas über Gott zu sagen zu der alten Welt. Und es ist sehr wichtig, dass wir feststellen, einige der Dinge, die die Stiftshütte damals zu sagen hat. Denken wir an dieses Kernstück wieder. Hier im Herz der Stiftshütte gab es einen Thron Gottes. In dieser Bundeslade gab es die 10 Worte. Und wenn wir diese 10 Worte lesen, das Schlusswort hat mit dem Schabbat zu tun. Schabbat, 6 Tage hat Gott die Welt geschaffen und dann hat er geruht. So hier, in diesem Kernstück der Stiftshütte, war ein Zeugnis, dass es einen Schöpfer gibt. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass diese 10 Gebote moralische Gesetze enthalten haben. So hier war ein Zeugnis in der alten Welt, dass das moralische Gesetz oder vielleicht besser ausgedrückt der Begriff der Sittlichkeit überhaupt von Gott kommt. Das sind zwei kolossale Begriffe. Erstens, dass es einen Schöpfer gibt und zweitens, dass der Schöpfer nicht bloß für das Universum verantwortlich ist, sondern für das Gesetz, für Sittlichkeit, Begriffe, die wir in unserem Gewissen finden. Dieses Heiligtum war einzigartig in der alten Welt. Warum? Weil es kein Götzenbilder hatte. Kein Götzenbilder. Sondern, wenn wir diesen Thron sehen, besprach das von einem Schöpfer Gott, der das Universum außerhalb von sich geschaffen hat. Das heißt, es sprach von einem Universum, das einen Anfang hat. Vor Tausende von Jahren. Hier ist es. In der Stiftshütte. Das Universum hat einen Anfang. Das ist nicht schlecht, oder? Weil jahrhundertelang haben vor allem die Griechen gemeint, dass das Universum ewig war. Und die Hindus dazu gekommen ist, daran zu glauben, dass das Universum einen Anfang hat. Und das ist äußerst wichtig für unsere Welt. Weil es bedeutet, dass Gott wichtiger ist als das Universum. Das Universum ist nicht alles, was es gibt. Es gibt einen Gott, der das Universum geschaffen hat. Und natürlich mit dem Beruf als Mathematiker und mit meinen besonderen Interessen interessiert es mich sehr, was die Leute heutzutage über den Schöpfer denken. Das fasziniert mich, zu sehen, wie manche Physiker jetzt heutzutage, als sie ihre Denkmodelle des Universums studieren, sprechen von der Feinabstimmung der Grundkräfte des Universums und sagen, dass sie so fein abgestimmt sind, dass irgendwie muss eine Intelligenz dahinter stehen. Professor Paul Davis zum Beispiel, der sagt, dass das Verhältnis zwischen zwei Grundkräften der Natur müssen so genau sein, 1 zu 10 hoch 40, also wie groß ist 10 hoch 40? Ich gebe euch eine Ahnung. Wir nehmen ein 10-Pfennig-Stück, 5-Pfennig-Stück. Wir bedecken ganz Russland mit 5-Pfennig-Stücken. Und dann wir machen kleine Haufen bis zum Mond auf, über ganz Russland von 5-Pfennig-Stücken. Dann nehmen wir 1 Billion Planeten mit solchen Haufen von Stücken bis zum Mond. Und dann wir bemalen ein 5-Pfennig-Stück rot. Und dann, ich mache dich blind und ich sage, finde dich in roten. Du hast ungefähr 1 in 10 hoch 40 Chance, dieses Stück zu finden. Und Paul Davis, als er das ausrechnet, sagt, es muss hinter dem Universum eine Intelligenz sein. Dieses Zeugnis der Stiftshütte ist äußerst wichtig, auch für den heutigen Welt, weil es erinnert uns daran. Man braucht keinen Selbstmord zu begehen, um an den Schöpfer zu glauben. Ich muss euch eine schöne andere Zahl erzählen von Professor Penrose in meiner Universität von Oxford. Und er sagte, der Schöpfer muss ein sehr guter Scharfschützer sein, weil seine Genauigkeit ist 1 zu 10 hoch 10 zu 123. Das ist eine Zahl so groß, dass wenn man ein 1 schreibt und dann ein 0 auf alle Elementarteilchen des Universums, kann man die Zahl nicht losschreiben. diese Leute in zunehmender Maß fangen an, mehr wie hier zuvor, an eine Intelligenz hinter dem Universum zu glauben. Aber wenn es einen Schöpfer gibt, kommt sofort die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Kommt direkt hier raus. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann sicher wird der Sinn des Lebens mit ihm zu tun haben. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Zu den großen Fragen der Existenz gibt es normalerweise sehr wenig mögliche Antworten. Nicht wahr? Entweder gibt es einen Gott oder nicht. Entweder es gibt einen Schöpfer oder nicht. Entweder das Universum ist alles, was gab, gibt oder je geben wird, wie Carl Sagan es gesagt hat in seinem berühmten Fernsehserie Kosmos. Oder es gibt einen Gott. Und der große Kampf, wenn ich das nebenbei bemerken darf, ist nicht zwischen der Bibel und Wissenschaft. Der große Kampf ist zwischen Materialismus und Theismus. Zwischen Glaube an Gott und Nicht-Glauben an kein Gott. Das ist der große Kampf. Und es gibt Wissenschaftler auf beiden Seiten des Kampfes. Es wäre ein Thema für eine andere Zeit. Ich möchte nur betonen, dass wenn es keinen Gott gibt, dann letzten Endes vergöttert man die Natur. Und diese Stiftshütte in der damaligen Welt war ein Protest gegen die Vergötterung der Natur. Weil hier sehen wir keine Spur von einer Naturvergötterung. Wir haben kein Götzenbilder. Wir haben ein Zeugnis, dass es einen Schöpfer gibt, einen persönlichen Schöpfer, der möchte ein Verhältnis mit seinem Volk haben, der das Universum geschaffen hat. Demgegenüber haben wir die materialistische Erklärung des Universums. Die haben wir auch mit uns heute. Letzten Endes, wenn es keinen Gott gibt, sind die Kräfte der Natur alles. Das Kosmos ist alles, was es gibt. Letzten Endes muss die Materie und die Physikgesetze die innewohnende Kraft haben, alle die Ordnung zu produzieren, die wir rings um uns betrachten können. Letzten Endes muss die Natur alles produzieren können. Und daher, wenn die Menschen den einen wahren Gott ablehnen, ersetzen sie ihn mit normalerweise einer Vergötterung der Natur oder eines Teiles der Natur. Entweder menschliche Sexualität oder Aggressivität oder materielle Werte oder was weiß ich, wir kennen die alle. Wenn man den absoluten Gott ablehnt, ersetzt man ihn mit relativen Sachen, woraus man absolute Macht. Und das ist die größte Gefahr in unserer modernen Welt. Wir nehmen Dinge, die relativ sind, und wir machen aus ihnen absolute Werte. Und wir nehmen das Absolute, Gott, und wir relativisieren ihn oder sogar ihn vernichten. Es ist nicht von ungefähr, dass dieses Stück aus Gold gemacht wurde, weil Gold war wertvollste Metall damals, war ein Ausdruck für den Hebräer, dass Gott unser höchster Wert ist. Was für eine rettende Wirkung hat das gehabt? Was für eine rettende Wirkung könnte das auch heute haben, wenn die Gesellschaft das nur begreifen würde? Zurück zu Gottes Werte. Und so das Zeugnis in der Altwelt gegenüber dem Heidentum, gegenüber die Vergötterung der Natur, Und auch der moderne Physiker, wenn er Gott ablehnt, vergöttert die Natur. Endeffekt ist genau dasselbe. Letzten Endes sind wir von und durch die Natur bestimmt. Und die Kräfte der Natur sind kräftiger als wir. Ein kleiner Virus wird in mein Gehirn kommen und wird mein Gehirn zerstören. Und er wird nicht wissen, was er tut, wenn er mich zerstört. Und man sieht dadurch die Hoffnungslosigkeit des Atheismus. Keine Hoffnung. Und wenn alles auf Materie reduziert wird, dann befinden wir uns in einem furchtbaren Gefängnis, ohne Bedeutung, ohne Hoffnung. Von nichts zu nichts und bedeutungslos unterwegs, sinnlos unterwegs. Das ist Atheismus. Die Stiftshütte war ein Protest gegenüber. Und was ein wunderbarer Protest. Aber weil diese Stiftshütte versprach, nicht bloß die Existenz Gottes, des Schöpfers, sondern die Möglichkeit, ein Verhältnis mit ihm zu haben. Wenn man das gegen diesen Hintergrund sieht, dann nimmt das eine völlig andere Bedeutung an. Die Möglichkeit, ein Verhältnis mit Gott. Aber wir werden darüber jetzt nicht sprechen. Aber ich sehe hier einen Tisch. Hier drinnen gibt es einen Tisch mit Brot drauf. Du sagst ja, ein Tisch mit Brot drauf. Was bedeutet das? Was hat es früher bedeutet um 6 Uhr? Gemeinschaft. Ein Gott, der meine Gemeinschaft will? Was für Begriffe sind diese Begriffe? Ein Gott, der will, dass ich zu seinem Tisch sitze. Ein Schöpfer, wofür ich einen Sinn habe. Das alles sagt uns die Stiftshütte. Oh, die sind einfache Lektionen, aber die sind wichtige Lektionen. Wenn ich an Gott als Schöpfer denke, als Mensch, ganz einfach. Ich denke an alle meine russischen Freunde, die aufgewachsen sind im Kommunismus, die ständig gelehrt wurden, dass es keinen Gott gibt, dass letzten Endes der Mensch keinen Sinn hat, um ihnen zu sagen, dass es einen Schöpfer gibt. Um ihnen sogar diese Bundeslade zu öffnen, wie wir damals es getan haben in Akademgorodok und Irkutsk. Und zu sagen, es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat. Was soll das praktisch konkret heißen? Wir lesen die bekannten Worte in Offenbarung Kapitel 4, wo das Lied zu Gott als Schöpfer aufsteigt und wo es heißt, Vers 11 von Offenbarung 4, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Deines Willens wegen waren sie. Das ist, was es heißt, dass Gott der Schöpfer ist. Was soll das bedeuten? Ich habe Kinder. Und diejenigen hier, die Kinder haben, werden bestimmt diese Erfahrung gemacht haben. Wenn der kleine Fritz nach Hause kommt und sagt, Vati, die wollten mich nicht. Oder die kleine Maria mit Weinen, die wollten mich, Mutti, nicht. Und vielleicht wir als Erwachsene, wir haben das auch ab und zu mal gespürt. Auch als reife Leute, die wollten mich nicht. Das schmerzt. Und wir sehen unsere Begrenzung und wir kommen uns vor als sehr kleine Leute. Wer sind wir eigentlich? Wer will uns? wenn die Leute damals in der DDR das Arbeitsleben vorbei hat, dann über die Grenze und weg. Was ist der Mensch? Wer will uns? Oh, diese Botschaft eines Schöpfers. Was ist die Botschaft des Schöpfers? Deines Willens wegen waren sie. Gott hat dich gewollt. Die Stiftshütte bekennt, dass Gott existiert. Aber warum existierst du? Die Antwort. Gott hat dich gewollt. Gewaltig. Das könnte uns eine gewisse Stabilität geben, nicht wahr? In unserem Leben. Das sind Gottes Werte. Gott hat mich gewollt. Dann kommt das Problem. Weil die Stiftshütte spricht nicht bloß von einem Schöpfer, sondern von einem Gesetzgeber. Hier kommen wir noch zu einer Reihe von Fragen, nicht wahr? Woher dieser Begriff? Du sollst nicht. Evolution? Der Sittlichkeitsbegriff? Liegt es einfach in den Genen? Was sagt die Stiftshütte? Die Stiftshütte sagt, dass es kommt von Gott. Hier sind zwei Gebiete, die umstritten sind heutzutage wie kaum zuvor. Die Existenz eines Schöpfers für das All und für den Menschen. Und der Anspruch, dass dieser Schöpfer für das Sittlichkeitsbewusstsein verantwortlich ist. Wichtige Frage, nicht wahr? Äußerst wichtige Frage. Und wenn wir diesen Sittlichkeitsbegriff haben, was passiert, wenn wir Gottes Maßstäbe nicht einhalten? Aber das muss eine Frage für morgen sein. Lasst uns mit Gebet abschließen. Wir preisen dich, unser Herr, für die Relevanz deines Wortes. Herr, wir haben nur angefangen, diese Offenbarung, diese deine Offenbarung der Stiftshütte zu betrachten. Wir haben schon gespürt, dass es mit lebenswichtigen Fragen zu tun hat. Wir danken dir für dieses Zeugnis damals, das wie ein Licht brennt in der Dunkelheit. Ein Zeugnis für einen transzendenten Schöpfer Gott in einer verdunkelten Welt voll Abgötter. Wir preisen dich für diese Offenbarung. Wir danken dir, dass du uns erleuchtet hast durch dein Wort. Und so bitten wir dich während dieser Tagung, dass du uns begegnen möchtest. Gerade wie du es hier damals versprochen hast, mit deinem Volk zu reden, dass du der Gott bist, der redest, du schweigst nicht. Und Herr, wir bitten dich, dass wir in diesen Tagen dein Reden hören möchten. Und dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Und Herr, wenn es der Fall ist, dass wir Schmerzen, dass wir manches leiden, dass wir sehr tiefe Dinge erleben, wo wir keinen Trost finden und keinen Ausweg sehen. Herr, wir bitten dich, auch in der Gemeinschaft untereinander während diesen Tagen, dass du uns begegnen möchtest. Dass wir wirklich spüren können, dass wir zu deinem Tisch sitzen. Herr, wir sind erstaunt, dass du uns liebst, dass du ein Verhältnis mit uns haben möchtest. Aber das ist Tatsache. Und Herr, wir wollen das mit Freude in Anspruch nehmen. Segne unsere Zeit, segne unsere Familien, segne diejenigen, die nicht kommen konnten, obwohl sie sehr gern hier wären. Halte deine Hand über unser Zusammensein, damit alles zu deiner Ehre sein möchte. Im Namen Jesu. Amen.